Wir wollen zu Anfang stille werden zum Gebet. Und Herr Jesus, dieses Erbarmen deinerseits wollen auch wir rühmen. Herausheben aus dem Alltäglichen. Herr Jesus, du hast die Stellung beim Vater verlassen und bist hinabgestiegen in das Erdendasein. Um das Erdendasein zu durchleben wie wir, aber ohne Sünde. Du bist in den vollen Gehorsam gegen den Vater eingegangen und wurdest vom Vater bestätigt. Aber diese Bestätigung hatte dann ihr Ziel im Opfer. Herr Jesus, du bist das gültige Opfer, das uneingeschränkt da ist als Angebot für uns. Nicht, dass wir es verdienen müssten, aber dass wir es annehmen dürfen und können und dann dafür danken. Hab Dank für deine Gnade. Hab Dank für Golgatha. Und Herr Jesus, gib Gnade auch zur Ehrlichkeit, dass wir ins Licht treten und Sünde Sünde nennen und nicht irgendwie verdrängen, sondern wissen, du stülpst es niemanden über. Du bietest es an. Lass uns im Wort dieses Angebot hören und gib Gnade, dass wir es im Glauben dann bei uns Wirklichkeit werden lassen. Lass auch diese Stunde dir befohlen sein, dass du uns im Wort begegnest. Hab Dank für unseren Bruder, der uns das Wort sagt, und gib du ihm, dass er uns das Wort so sagt, Herr, dass wir dich im Wort verstehen. Hab du Dank. Amen. Und nun hören wir Bruder Heinemann.
Ich denke, dass wir heute Abend ein wichtiges, entscheidendes Thema zu behandeln haben. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass ich das Thema formuliert habe, Lösung des Vergangenheitsproblems. Ich habe es also im Singular in der Einzahl angesprochen und nicht so definiert, dass ich Mehrzahl, also Pluralbildung in der Thematik angesprochen habe. Warum? Weil ich die Vergangenheit unter dem Aspekt sehe, dass wir das entscheidende Problem, nämlich Gott gegenüber, zu lösen haben. Von ihm aus ist das Problem gelöst. Aber bei uns ist die Frage, ob wir all die vielen Einzelprobleme in der Vergangenheit gottbezogen lösen. Darum ist es eigentlich nur ein Problem, nämlich das Problem, wie stehe ich zu meinem Gott? Habe ich das, was wir da gesungen haben, erfahren? Oder wie wir es heute Morgen von unserem Hausvater vernommen haben, dass nach Golgatha die Welt anders geworden ist. Das Vergangenheitsproblem aus der subjektiven Sicht heraus ist vielschichtig und darum kann ich nicht jedes Einzelschicksal ansprechen, sondern nur große Linien aufzeigen. Darf aber sagen, dass das Problem nicht isoliert gesehen werden kann von der Gegenwartsfrage und dem Zukunftsproblem. Wer will denn die Vergangenheit göttlich lösen, wenn er keine Perspektive im Hinblick auf die Ewigkeit hat? Ist klar, dass man dann sich so durch all diese Probleme hindurchmogelt, wie wir Menschen das kennen. Denn da will jeder selbst gut dabei wegkommen und rechnet nicht damit, dass es einmal drüben eine göttliche Abrechnung, ein Gericht gibt. Also von dort her ist das Vergangenheitsproblem zu sehen. Aber auch von der Gegenwart her. Wen das nicht drückt, was zurückliegt, und wem das in der Gegenwart nicht zum Problem ist, der wird also auch die Vergangenheit nicht lösen. Wer geht denn zu einem Psychotherapeuten? Wer doch Gegenwartsprobleme hat? Und dann wird er erfahren, wie die Vergangenheit psychologisch aufgearbeitet wird. Wir brauchen noch nicht zum Psychotherapeuten zu gehen. Ich lehne das zwar nicht ab, aber wichtig ist, wenn wir zu unserem Herrn gehen, da wird dieses Problem gelöst. Und damit wollen wir uns befassen. Ich möchte aber doch nochmal einige Schwierigkeiten und Fehlwege aufzeigen, weil sie nach meiner Erfahrung in der Seelsorge vom Wort Gottes her immer wieder auftauchen. Ich habe bereits gestern Abend darauf hingewiesen, wir Deutschen haben ja im Hinblick auf Vergangenheitsbewältigung unsere Schwierigkeiten. Nicht nur vom Nationalsozialismus her, das Problem ist völkisch nicht gelöst, nicht nur unter Berücksichtigung der Vergangenheit unserer Landsleute in der Ex-DDR. Ich will Ihnen mal zu diesem mehr umfassenden Thema aus Idea Spectrum der letzten Nummer unter der Überschrift Worte, Worte, Worte einiges vorlesen. Wenn die Schuldigen sich nicht schnell genug bekennen, befürchte ich eine ruinierte Kirche, sagt ein Synodaler aus Ost-Berlin zu dieser Problematik Einfluss der Stasi auf die Kirche. Oder wir haben Unrecht nicht hart genug benannt, wir waren zu ängstlich und rücksichtsvoll, sagt der thüringische Landesbischof Werner Laich über die DDR-Zeit. Aber jetzt jemand ganz anders unter dieser Thematik Worte, Worte, Worte. Himmlisch genießen, im Palasthotel Berlin werden die kleinen Sünden des Lebens nicht registriert. Können Sie sich vorstellen, was die für Sünden meinen, wenn da in Hotels etwas arrangiert wird? Das meint der Mensch ohne Gott. Vergangenheitsbewältigung, Gegenwartsprobleme, Sie merken, wie das alles miteinander verzahnt ist. Aber im Hinblick auf persönliche Fragen, die gar nicht zunächst mit Schuld zusammenhängen, will ich noch einen anderen Bereich ansprechen. Warum hat Gott uns so bestraft? Sagt es ein 34-jähriger Ehemann, dessen Frau und 8 Kinder im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in der Nacht zum 9. Februar in ihrer Mietwohnung in Karlstadt bei Kaiserslautern verbrannten. In der ersten Reaktion hat er so reagiert. Verständlich. Merken Sie, wie allein durch diese 4 prägnanten Aussagen eine Fülle von Aspekten im Hinblick auf Vergangenheitsprobleme deutlich wird. Und wenn ich Sie alle fragen würde, wo haben Sie Probleme, die noch aus der Vergangenheit herrühren, die Sie jetzt zu bewältigen haben, gibt es eine Lösung. Keine leichtfertige, keine vordergründige, sondern eine biblische brauchen wir. Fehllösungen im persönlichen Leben, alles so unter den Teppich kehren, verdrängen, darüber werde ich morgen sprechen. Wir haben Verdrängungsmechanismen, was so automatisch kommt, gebildet, um mit all den Problemen fertig zu werden. Ich habe einmal hier in Langensteinbach über das Thema an einem Sonntag gesprochen, Illusion, also Einbildung, Täuschung oder Glaubensrealität. Und bezog mich bei meinem Einstieg auf eine Annonce in einer Zeitschrift. Da ging es um eine Werbung für eine psychologische Zeitschrift. Thema: Der Mensch braucht die Illusion. Also die Täuschung. Er braucht sie, wenn er sie nicht hätte, würde er mit den Realitäten des Lebens nicht fertig. Stimmt das? Ja. Bei vielen ist das so, aber letztlich ist es keine Lösung. Was meinen Sie, wie viele vorm Fernseher sitzen und sich irgendeine Sendung ansehen, ein Krimi oder wer weiß was, nur damit irgendetwas verdrängt wird? Machen Sie das auch? Keine Lösung, letztlich nicht. Ich bin nicht der, der nun radikal sagt, keinen Fernseher. Ich habe gewiss Jahrzehnte keinen gehabt, aber die Frage ist, ob wir manipuliert werden durch die Medien oder nicht. Und Diese Medien bieten uns Dinge an, die nicht zur Lösung des Vergangenheitsproblems im göttlichen Sinne beitragen. Vieles wird kompensiert, das heißt also auf falsche Art und Weise ausgeglichen. Es ist nur ein Versuch. Das Gewissen, auch das habe ich angesprochen, ist ja eine relative Einrichtung, nicht absolut zu sehen. Denn wie viele Menschen können ohne Gewissensbisse so handeln? Und das wird bei einem anderen zu einem schwerwiegenden Problem. Wir können das Gewissen abstumpfen, wir können verhärtet werden. Sicher wird irgendwann sich das Gewissen nochmal melden. Aber es ist doch eigenartig, dass Verbrecher, die vor Gericht stehen, manchmal gar keine Rührung empfinden, selbst angesichts der härtesten Anklagen, mit all den Fakten, die da auf den Tisch kommen. Verhärtetes Gewissen. Die Bibel spricht darüber. Es gibt natürlich auch ein übersensibilisiertes Gewissen. Ich kenne auch solche Leute, die bei jeder Kleinigkeit enorme Ängste haben, sie hätten was falsch gemacht. Darum muss das, was in uns als Gewissen spricht, göttlich orientiert werden. Das hält dann, wenn es so genormt ist, auch all den Problemen stand, die im Hinblick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft uns bewegen. Schuldprobleme werden oft deswegen nicht klar ausgesprochen. Wir erleben das ja jetzt ständig, wo es um die Schuld drüben in der Ex-DDR geht. Weil unser stolzes Ich, und da schließe ich mich mit ein, in der Regel eine solche Bloßstellung fürchtet. Keiner will an seinem Image, ist so ein Fremdwort, an seinem Bild irgendetwas beschädigt bekommen. Keiner darf daran kratzen. Aber meinen Sie nicht lieber hier als drüben? Denn ich hatte in meinem Seminar im Hinblick auf Lehrerausbildung eine Videoanlage mit Filmgeräten. Dann sind wir in den Unterricht gegangen und haben den Unterricht aufgenommen. Ich weiß, dass so eine Aufnahme schon mit subjektiven Faktoren belastet ist. Denn wenn ich da einen Schüler aufnehme, nur einen, der sich langweilt, der mit dem Nachbarn spricht und alle anderen machen mit, ist das eine Auswahl, die das ganze Bild verfälscht. Das machen übrigens die Medien heute. Es gibt keine objektive Berichterstattung. Da habe ich anschließend nach einer Unterrichtsstunde den Referendar zu seiner Stunde sich äußern lassen. Als der sich da sieht, in dem Videobild, in dieser Reproduktion, das bin ich, der kriegte so einen Schrecken. So habe ich mich da verhalten. Es ist übrigens gut, wenn man sich manchmal da selber so erlebt. Ja. Ein anderer hat sogar mal gesagt, hätte ich das geahnt, ich wäre nie Lehrer geworden. Und wenn wir nun mal, wenn das heute ja technisch möglich ist, dort drüben unser Lebensbild ablaufen sehen, was dann? Gibt es eine Möglichkeit, dem auch zu entrinnen? Darüber müssen wir sprechen. Also wenn wir hier offenbar werden, dann können wir damit rechnen, dass, wenn es göttlich gelöst ist, drüben unsere Vergangenheit nicht mehr aufgerollt wird. Darum mache ich Ihnen Mut. Gehen Sie, auch wenn es schwerfällt, in das Licht Gottes hinein. Es ist meistens ein Verhältnis zwischen uns und Gott. Ein weiteres Problem, falsche Maßstäbe, die wir anlegen. Die Vergangenheit wird oft deswegen nicht bewältigt, weil wir in der Regel uns und unsere Vergangenheit immer in einem besseren, zumindest in einem anderen Licht sehen, als die Vergangenheit oder die Gegenwart, das Verhalten des anderen. Ist das so? Kritikmenschen setzen nie bei sich an, immer beim anderen. Ich habe während meiner pädagogischen Tätigkeit das so oft erlebt. Selbst wenn da zwei Schüler in der Pause sich die Köpfe einschlugen und ich ließ sie kommen, der war schuld, der hat angefangen, ne? Immer der andere. Und wo wird das in der Bibel bezeugt? Gleich am Anfang. Einer wälzt die Schuld auf den anderen. Die Eva und der Adam in dieser kritischen Situation. Adam sagt, die Eva ist schuld, und die Eva sagt, die Schlange ist schuld. Ich habe in manchen seelsorgerlichen Gesprächen festgestellt, auch bei Eheleuten, wenn sie nicht mehr miteinander reden können, hat sich so viel an Schwierigkeiten, an Fragestellungen und Problemen aufgehäuft, dass manche sich überhaupt nicht mehr verstehen. Man redet total aneinander vorbei. Warum? Weil man nicht bei sich, sondern immer beim anderen zumindest die Hauptschuld sieht. Wir brauchen göttliche Maßstäbe, um die Vergangenheit bewältigen zu können. Das Leitproblem. Ich habe es hier in Idea angesprochen, wie ein junger Mann seine Frau und 8 Kinder verliert. Was wollen wir dazu sagen? Ich will es mal loslösen von diesem speziellen Fall. In der Regel ist es so, wenn Leiden, Nöte, Schwierigkeiten bis hin zu Kriegen kommen, dann soll immer Gott schuld sein. Vorher, als es den Menschen gut ging, hat sich kaum einer um Gott gekümmert. Darum gibt es ein interessantes Büchlein. Ich weiß nicht, ob es nach oben aussieht, ich glaube zwar nicht, dass genau diese Fragestellung Leid, warum lässt Gott das zu, das verkehrt. Nämlich das Gute, warum lässt Gott das noch zu? Weil wir Menschen im Grunde so böse sind. Aber wir wissen, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte. Das ganze Leidproblem ist ein vielschichtiger Komplex. Nur dann, wenn wir mit Gott in eine Liebesbeziehung treten, werden wir auch da eine Antwort bekommen. Es gäbe ja kein Leid, wenn es nicht Satan und Sünde gäbe auf dieser Welt. Aber nicht alles Leid, nicht jede Krankheit, nicht jedes Unglück ist direkt auf Sünde zurückzuführen. Ganz Fromme haben das immer getan. Die Freunde Hiobs, dann bei dem Blindgeborenen, in Johannes Kapitel 9, wer war denn der Sünder? Und der Jesus muss sagen, weder noch seine Eltern haben direkt gesündigt. Ich kann hier bei dieser Problematik nicht stehen bleiben, will nur sagen, es ist schwierig, das Leitproblem zu lösen, will nur auf 2 Gefahren hinweisen. Ich habe es auch gestern schon angedeutet. Es gibt heute Bewegungen, die jede Krankheit, jedes Leid wegbeten wollen, ohne zu differenzieren. Ich habe das jetzt wieder vor 14 Tagen in Berlin bei dem Besuch eines bestimmten Gottesdienstes miterlebt. Du brauchst nicht mehr arm sein und brauchst nicht mehr krank sein. Man will jetzt schon den Himmel auf Erden, und das ist Schwärmerei. Das andere Problem ist aber dies. Alle Leiden anzunehmen, ohne zu fragen, was Gott uns damit sagen will, kann genauso in extreme Positionen hineinführen. Manche haben bis ins hohe Alter hinein mit dieser Frage nach dem Sinn des Leides zu tun. Ich will Ihnen nur so viel sagen, wenn wir in der Liebe Gottes zur Ruhe kommen. Ich habe gestern Römer Kapitel 8 zitiert und wissen, dass uns nichts zu scheiden vermag von der Liebe Gottes. Dann können wir auch in den Leiden, wenn nicht bewusst Sünde als Ursache dafür ist, dem Herrn vertrauen, bringt uns hindurch. Da auch also keine falsche Vergangenheitsbewältigung vornehmen. Ich werde einiges im Verlauf meiner Dienste hier noch ausführen. Ich will also hier in diesem Zusammenhang nur etwas problematisieren, wo also Schwerpunkte liegen können. Und schließlich, wenn wir auch an Gläubige denken, ist noch nicht immer alles, was in der Vergangenheit lag, bewältigt. Da gibt es Menschen, die in der Gegenwart ihre Fehler, ihre Versagen ausgleichen, also kompensieren wollen, durch Leistung. Wir Evangelischen sind manchmal katholischer als die Katholiken selbst. Es wird nur nicht so offen gefordert. Achten Sie mal darauf, wenn Sie irgendwo als gläubiger Mensch gesündigt haben, was Sie dann tun. Kommen Sie sofort zu Jesus und sagen, Herr, ich danke dir, dass du auch das vergibst, oder fangen Sie jetzt an, zu fasten, zu ringen, zu kämpfen, zu beten. Das kann auch mal sein. Wollen Sie durch Leistung kompensieren? Oder Vergangenheitsbewältigung im falschen Sinne durch Erfahren ganz bestimmter Erlebnisse? Es gibt heute Bewegungen, die das Kreuz, das Hineintreten in Sünde, da Sünde offenbar wird, auch hier verdrängen, dadurch, dass sie ganz bestimmte Erlebnisse haben wollen. Ach, der ist doch so happy, lese ich in einem Buch. Das möchte ich auch haben, kannst du haben, Handauflegung und dann erfährst du irgendwas. Ich könnte Ihnen zig Beispiele aus der Seelsorge, der Literatur und der eigenen Erfahrung nennen. Liebe Brüder und Schwestern, Nichterfahrungen und Erlebnisse sind die Grundlage der Vergangenheitsbewältigung. Das muss zwar sein, aber ist die Folge von der Erlösung in Christus. Und wenn wir da Ursache und Wirkung verwechseln, kriegen wir nie die Vergangenheit und die Gegenwart göttlich ins richtige Lot. Und nun zu dem, was eigentlich die Bibel anbietet. Ich habe ja verschiedene Probleme aufgezeigt, falsche Ansätze, wie wir kompensieren, das heißt ausgleichen wollen mit nicht göttlichen Methoden. Wir brauchen Licht, das von Gott kommt, durch sein Wort, damit wir sehen, wie in der Bibel Vergangenheitsprobleme gelöst werden. Und zwar das Hauptproblem, ich sage es nochmal, ist das Schuldproblem. Das Problem von Sünde, Schuld und Tod. Denn Tod heißt ja auch Sünde, Trennung. Aber wir erfahren das auch körperlich und es gibt dann sogar noch einen zweiten Tod. Darum ist es wichtig, dass diejenigen, die glauben wollen, sich im Lichte Gottes sehen. Damit also nicht menschliche Maßstäbe angelegt werden, damit nicht auch die Psychologen dieses ganze Feld einnehmen, was eigentlich dem Seelsorger gehört. Ich sage Ihnen, ich habe meine Bedenken, dass immer mehr in den christlichen Bereich hinein die Psychologen, Psychotherapeuten, die Psychiater eindringen. Ich habe nichts gegen diese Menschen, mein Sohn ist auch Psychiater und Neurologe, ich habe selber auch Psychologie studiert. Aber, dass weltliche Methoden genommen werden, um göttliche Probleme zu lösen, das geht nicht. Wir können zwar hier und da Hilfen gebrauchen im Sinne der Diagnose, ich werde Ihnen auch noch ein Beispiel daher liefern, aber letztlich muss die Lösung von Gott kommen. Und die biblische Seelsorge ist, kann ich Ihnen sagen, die beste Psychologie. Wer kennt uns denn besser als die Bibel? Gott doch, der uns geschaffen hat. Und ich könnte Ihnen so manches von psychologischen Vorlesungen, Erfahrungen sagen, da kann man nur den Kopf schütteln. Außerdem gibt es nicht die Psychologie, nicht die Psychotherapie. Es gibt so viele Schulen und Richtungen, wie in der Pädagogik Ansätze im Hinblick auf Erziehungsstil und Unterrichtsstile gibt. Wir brauchen da ein klares biblisches Wort. Und in Johannes 16, Vers 8, und damit wird ein Bibelvers genannt, wird gesagt, wie Gott mit den Problemen fertig wird. Hier sagt der Herr Jesus in seinen Abschiedsreden, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn dann kommt der Paraklet, der Heilige Geist. Und was wird der zuerst tun? Die Menschen überführen, überzeugen. Wovon? Von der Sünde. Nicht nur von einzelnen Sünden. Das können auch Moralapostel, das können Pädagogen, Psychologen. Verhaltensweisen, die nicht der Norm entsprechend aufzeigen. Nein, hier geht es um das Wurzelproblem. Und dann hat der Herr Jesus bereits eine Auslegung für sich parat. Was ist denn die Sünde? Ja, dass der Mensch nicht glaubt an Jesus Christus. Das ist die Sünde. Und das wollen wir uns immer wieder sagen lassen. Nicht, dass wir hier und da gestohlen, die Unwahrheit gesagt haben. Das alles sind Sünden, ist die Folge der Sünde. Und die Sünde ist der Unglaube, dass wir uns Jesus Christus nicht anvertrauen. Das ist dein und mein Problem. Und wenn wir das in der Vergangenheit nicht getan haben, muss das als erstes ins Licht gestellt werden. Gott ist nicht der, der mit Donnerstimme unter Druck uns davon überzeugen möchte, dass wir nur ihm gehorchen müssten. Nein, er wirbt in Liebe um uns. Er weiß, dass es uns nirgendwo besser gehen kann, als in der Gemeinschaft mit ihm. Ich darf Ihnen das bezeugen. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus ist das Einzige, was sich lohnt. Schauen sich die Menschen dieser Welt an. Ich habe während meiner Berufszeit mit hohen Politikern, Ministerialbeamten, also mit dem Kultusminister, mit Staatssekretären, mit Regierungsbeamten zu tun gehabt, mit Professoren, Leuten, die mehrfachen Doktortitel hatten und so weiter. Intelligente Menschen. Ich habe keinen wirklich freien, erlösten Menschen gefunden. Kennen Sie welche in dieser Welt? Sicher gibt es Lebenskünstler. Es gibt viele, die diese Weltprobleme oft besser lösen als wir. Aber nur diese. Im Hinblick auf das Entscheidende, auf das Verhältnis zu Gott, sind sie arm und nicht reich. Die Überführung von der Sünde möchte also der Heilige Geist durch das Wort Gottes klar machen. Und das wird heute leider, leider oft bei vielen Verkündigungen verschwiegen. Ich habe jetzt in Berlin 2 Vorträge, einen persönlich und einen per Kassette gehört. Ich habe es schon angedeutet. Von Sünde oder wie man mit diesem Vergangenheitsproblem fertig wird, kein Wort. Kompensation auf falsche Weise, über Krankenheilungen und all die Dinge. Gott kann das. Oder auf gesetzliche Art und Weise, mit Moral. Nein, es geht darum, dass wir erkennen, ohne Jesus Christus lebe ich in der Sünde und bin damit unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer kann denn das Todesproblem lösen? Ein Politiker? Pädagogen? Psychologen? Können Sie es lösen? Nur einer. Und ich bin sogar so weit in meinen Formulierungen bereit zu gehen, hier zu sagen, das einzige Problem, was dich und mich, was uns beschäftigt, ist das Problem von Sünde und Tod. Sie können alle Angst- und Furchtprobleme, all diese Phänomene reduzieren auf das Schuldproblem Sünde und auf das Todesproblem. Gehen Sie das mal durch. Darum ist es doch wichtig, dass wir hier ansetzen, bei dem existenziellen Problem Schuld, Sünde, Erlösung und Heil. Und wunderbar, in diesem gleichen Kapitel Johannes 16, Vers 8, wird auch angesprochen die Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gekommen ist. Und dann wird bezeugt, dass auch der Heilige Geist das Gerichtsproblem anspricht. Nämlich der Verkläger der Brüder, der Fürst und Gott dieser Welt, Satan, er ist bereits gerichtet. Das ist Evangelium. Da setzt der Heilige Geist an, und wenn wir da ins Licht treten, erfahren wir die Befreiung von einer gewaltigen Last. Nicht wir können das Vergangenheitsproblem, das Sündenproblem, das Schuldproblem lösen. Und in Christus ist die Gerechtigkeit erschienen, die vor Gott gilt. Dadurch, wir haben es heute Morgen gehört, erfahren wir Vergebung, Rechtsprechung, wir sind gerecht gemacht, Versöhnung. Und im weiteren Sinn, das würde ich noch hinzunehmen, was in Ephesus drinsteckt, Befreiung, Loslösung. Und darum differenziert zu diesen Bereichen, erstens noch einmal, was uns klar ist, wir brauchen Vergebung der Sünden. Psalm 103, Vers 3, wir haben das gesungen. Er vergibt dir alle. Alle. Und alle meint alle, nicht nur 99%. Der dir alle deine Sünden vergibt. Sagen Sie es Gott. Kommen Sie damit zu ihm, zu dem Vater, der uns Jesus Christus gesandt hat. Und er vergibt, wenn wir, und das ist die menschliche Voraussetzung, bereit sind, die Sünden zu bekennen. Es ist nicht so, wie wir es heute Morgen gehört haben, und ich betone das auch immer wieder, dass wir das als Leistung einbringen müssten. Nein, in Christus, und das ist nach Golgatha der Fall, ist das Sündenproblem schon gelöst, wenn wir das akzeptieren, annehmen. Und wer das jetzt im Glauben nimmt, darf wissen, und das ist das Nächste, was damit zusammenhängt, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7b. Von aller Sünde. In dem Zusammenhang heißt es allerdings auch, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Und dann kommt dieser Vers, und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Ist doch im Grunde ganz einfach, was hier geschrieben steht, aber wir Frommen machen so viele Probleme daraus. Die lieben Hausfrauen, sie machen doch zu Hause auch nicht den Hausputz mit heruntergelassenen Jalousien. Höchstens der, der sich was vormacht, nicht? Denn dann sieht man die Staubreste da nicht mehr. So wie wir das beim Militär gemacht haben. Ich weiß, wir hatten da, das war noch im Arbeitsdienst, so große Dielen, die klafften auseinander und dann haben wir den ganzen Dreck oft da reingepackt. Ja, das war nur, wie wir manchmal scherzhafterweise sagten, den Staub gleichmäßig verteilen. Aber bei Lichte besehen, dann kam oft der und hatte mal da so mit dem Finger unten unter dem Bett oder sonst wo an Stellen, wo man nicht direkt hinguckte, gefühlt und siehe da, dann kam es heraus, wie sauber der entsprechende Dienst gearbeitet hatte. Also das ins Licht treten und reinigen hängt zusammen. Wir können unsere Sünden nur dann göttlich erkennen, wenn wir ins Licht treten und wenn wir uns dann reinigen lassen. Er vergibt all deine Sünden und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Das Blut Jesu ist das Reinigungsmittel. Gott hat es so erwählt. Im Alten Testament wird das immer wieder vorab geschattet. Wenn Sünden geschahen, musste ein unschuldiges Lamm sterben. Das hat sich schon bei kleinen Kindern eingeprägt. Darum verstehen die Israeliten, die Juden etwas, wenn es um die Blutsfrage geht, als ein Mittel der Reinigung und auch der Vergebung. Und nun gehe ich noch einen Schritt weiter, weil wir immer das Gegenwartsproblem mit hineinnehmen wollen. Denken Sie mal an einen Alkoholiker, der mit dem Wort Gottes konfrontiert wird, der seine Sünden erkennt, der auch bereit ist, die Sünden im Lichte Gottes zuzugeben. Ist der damit schon sofort frei vom Alkoholismus? Viele müssen sich trocken halten. Das heißt, sie sind nicht wirklich frei, sondern die dürfen keinen Tropfen Alkohol mehr nehmen, weil sie dann wieder rückfällig werden. In Johannes 8, 31 folgende spricht der Herr Jesus die an, die ihn bereits als Messias erkannt hatten, und sagt, dass nur diejenigen, die in der Wahrheit, in seinem Wort bleiben werden, die letzte göttliche Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit wird frei machen. Was antworten diese Juden? Wir waren nie jemandes Knechte. Sie beziehen sich auf die Zugehörigkeit zu Israel, und damit ist das eigentliche Problem verschoben. Das ist auch so eine Art Kompensation. Ich sprach mal mit einem Katholiken und dann kam sofort: aber ich bin katholisch. Da war das Gespräch zu Ende. Der Herr Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei, und dann zeigt er auf, um welches Problem es geht, nämlich um die Macht der Sünde. Wer Sünde tut, sagt er, der ist ein Sklave oder Knecht der Sünde. Unsere Freiheit wird daran gemessen, ob wir so frei sind, wie es mal Bruder Heller gesagt hat. Ich habe es einigen schon mal hier erwähnt. Wir dürfen alles. Wir dürfen alles. Nochmal sagt er, wir dürfen alles um Jesu Willen lassen. Das ist Freiheit. Wir sind so frei, wie wir auch Dingen gegenüber, die uns fesseln möchten, Nein sagen können. Was du tun musst, versklavt dich. Darum brauchen wir eine göttliche Freiheit. Wen der Sohn frei macht, und jetzt kommt die Lösung des Problems, auch im Hinblick auf Vergangenheit. Wenn du, lieber Bruder, liebe Schwester, immer noch an derselben Sache hängst und nicht frei wirst, lass dir sagen, wen der Sohn frei macht, der ist frei. Du kannst dich nicht selber befreien. Ich kann es nicht, niemand kann das. Aber hier wird uns Heil angeboten. Oder Römer 8, in den Versen 1 bis 4, wird von drei Gesetzen gesprochen. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das kennen wir. Die meisten Menschen bleiben aber beim Gesetz des Todes stehen. Das registriert man immer dann, wenn Menschen beerdigt werden. Merkt man etwas von der Zwanghaftigkeit, von der Macht des Todes. Aber die Ursache, die Sünde, die will der Mensch nicht wahrhaben. Ich habe vor ein paar Wochen, als der Stiefvater meiner Frau starb, dann anschließend, als wir noch in der Gemeinschaft zusammen waren, vor Verwandten, Fremden, Bekannten gesagt, wer weiß, dass ein Sündenproblem gelöst ist und das Todesproblem, hier schon, der weiß, dass wenn er hier abberufen wird, er nicht mehr den zweiten Tod schmecken wird, nicht mehr den Feuersee nach der Offenbarung erfahren wird. Das gilt es zu erkennen. Das Gesetz der Sünde fordert den Tod, denn der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Und dann wird noch ein zweites Gesetz genannt, das Gesetz vom Sinai, aus dem alten Bunde. Wozu ist denn das da? Wenn wir von Paulus her, von dem erhöhten Christus her sehen, war das Gesetz nur dazu da, Sünde zu offenbaren. Das Gesetz konnte nie frei machen von der Zwanghaftigkeit. Darum sagt Paulus, das Gesetz ist nebenher eingekommen nach Abraham, der Gnade erfahren hat, damit die Sünde als solche offenbar wird. Und dann kommt das dritte Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und dieses Gesetz, und ein Gesetz ist immer etwas, was in ganz bestimmten Rahmenbedingungen automatisch wirkt. Dieses Gesetz ist in Christus da und überwindet das Gesetz der Sünde und des Todes. Und merken Sie, wie hier Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, denn bei Gott ist das ja kein Problem. Er ist ja der Ewige. Nur bei uns. Wie das ineinander greift. Und nur von dort her, dass Jesus Christus Sünde und Tod überwunden hat, kann ich dann mein Vergangenheitsproblem und auch mein Gegenwartsproblem lösen. Wir stehen nicht mehr unter dem Diktator des Teufels und des Todes. Wenn Sie das im Glauben fassen können, werden Sie merken, wie Sie frei werden im Geist. Und das wünsche ich Ihnen. Aber bei all dem, was, das haben wir heute Morgen gehört, uns objektiv an dem Heil in Jesus Christus angeboten ist, geht es auch immer wieder um die Konsequenzen, die wir ziehen. Es ist hier und da auch, selbst wenn wir Vergebung erfahren, Reinigung erlangen, Wiedergutmachung nötig. Wer hat uns das vorgelebt? Zachäus. Der Jesus sagt nicht nein, das gesetzlich. Er hat einen großen Teil dessen, was er verschuldet hat, wieder zurückerstattet. Als mein Vater gläubig wurde, hat der Geist Gottes ihn darauf aufmerksam gemacht, du hast da in dem Betrieb etwas entwendet, mitgenommen. Was meinen Sie, wie viele das heute machen? Nicht ehrlich sind im Beruf, im Betrieb. Er hat das bekannt und er war innerlich frei. Eine ehemalige Schülerin, die heute selbst Lehrerin ist, als ich noch selber unterrichtete, kam einmal nach einer Religionsstunde zu mir und brachte 2 DIN A4 Seiten mit in einem ganz persönlichen Gespräch. Und dann hat sie mir bekannt, als ich die Geschichte da mit den Pflaumen bei den Nachbarn in Ordnung gebracht habe, da ist die Heilsgewissheit und die Freiheit durchgebrochen. Und noch ein drittes Beispiel. Meine Mutter wurde schwer krank. Der Prediger innerhalb einer Landeskirchengemeinschaft und ein Bruder beteten mit ihr. Und dann hat sie bekannt, ach, da, wo du mal auf einem Bauernhof ausgeholfen hast, da hast du so einige Dinge auch mitgenommen. Es wurde ihr gesagt, bitte bringen Sie das in Ordnung, sie hat es versprochen. Und stellen Sie sich vor, das passiert eben nicht nur in spektakulären Versammlungen. Meine Mutter, die also ein schweres Magenleiden hatte, konnte am selben Tag alles essen. Ein paar Tage später brach die Krankheit wieder auf. Herr, was ist los? Und dann wurde sie an ihr Versprechen erinnert. Sie hat es gemacht, ist hingegangen, hat die Sache bereinigt und blieb geheilt. Dieses Magenproblem ist nie wieder aufgetaucht. Bitte, ich sage es nochmal, ich bin nicht der, der alle Krankheiten wegbetet, aber wir können auch bezeugen, ich habe es oft erfahren, dass der Herr auch heilt. Ich gehe auf das Thema gleich auch noch ein. Und schließlich noch ein letzter Bereich, wo wir dran sind, wenn es um Vergebung, um Vergangenheitsprobleme geht. Wir müssen verzeihen lernen, vergeben lernen, auch um Verzeihung bitten. Wir haben es heute gehört. Wenn Gott uns vergibt, dann dürfen wir auch vergeben, verzeihen. Manche sagen, ich kann zwar vergeben, aber nicht vergessen. Sicher bleibt einiges in der Erinnerung, aber wir merken, ob das ein zwanghaftes Sich-Aufdrängen eines Komplexes aus der Vergangenheit ist. Wenn Sie von Gott Vergebung erfahren haben, den Reichtum der Gnade erlebt haben, dann werden Sie auch verzeihen lernen, um Verzeihung bitten. Das lässt sich manchmal leicht sagen. Corrie ten Boom ist Ihnen den meisten sicher bekannt und vielleicht auch diese Geschichte, begegnete in Deutschland einem KZ-Wärter, der nach einem Dienst ihr sagte, ach, der Herr hat mir ja alles vergeben. Und da wollte in ihr etwas aufsteigen. So leichtfertig sagt der das da. Und Sie wissen, dass ihre Schwester im KZ umgekommen ist und sie selber miterlebt hat, wie viele Menschen damals unter dieser grausamen Nazi-Herrschaft umgebracht worden. Und dann musste sie das lernen und durfte es lernen, vergeben, wenn auch mit schmerzlichen Prozessen und Erfahrungen. Wir müssen uns das eingestehen. Es ist nicht so im Trali-Trala-Verfahren zu verzeihen, vor allen Dingen da, wo Menschen uns schwer geschädigt haben. Aber in Christus ist das möglich. Lernen Sie verzeihen, vergeben und göttlich vergessen. Corrie ten Boom hat auch wohl dieses Beispiel geprägt. Steht an einer Stelle, dass unsere Sünden da abgelagert sind, wo die tiefste Stelle des Meeres ist. Und das ist ja über 10.000 Meter tief. Und da heißt es dann, Angeln verboten. Was Gott vergibt, ist vergeben. Und wenn auch wir das tun, sollten wir das, was in der Vergangenheit lag, nicht wieder ans Licht zerren. Dann möchte ich noch einen weiteren Bereich ansprechen. Ich kann ihn nur kurz antippen, weil unser Hausvater Pastor Mössinger hierzu eine besondere Thematik hat. Es geht um das Heilwerden, um Heilung. Wie viele haben in der Vergangenheit Schmerzliches erfahren? Selber Leid erfahren durch Unfälle, Krankheiten, haben Leid zugefügt bekommen durch andere, sind verletzt worden, vielleicht durch eine schlimme Erziehung seitens der Eltern. Und jetzt könnte ich eine Fülle von solchen möglichen Ursachen aufzeigen, die uns in der Vergangenheit verletzt haben. Und ich bin überzeugt, jeder könnte mehrere Dinge nennen. Ist die Frage, leiden Sie noch darunter? Bitte, es soll nicht falsch verdrängt werden. Aber es muss doch gesagt werden, dass Gott möchte, dass ein Mensch geheilt wird. Es gibt Zeugnisse, dass unsere Brüder und Schwestern, die in totalitären Systemen leiden mussten, um des Glaubens an Jesus Christus willen, denen, die sie drangsaliert haben, auch vergeben konnten, so wie es Corrie ten Boom gemacht hat. Es gibt Zeugnisse darüber, dass Menschen, die eine schlimme Erziehung, die ein katastrophales Elternhaus erlebt haben, heil geworden sind. In Psalm 103, ich weise nochmal auf unseren Chorus hin, heißt es ja, der da heilet alle Gebrechen. Heißt das nun auch, wie es auch in manchen Kreisen heute betont wird, dass Gott in jedem Fall, unter allen Umständen, jedes körperliche Gebrechen heilen muss? Nein, nein. Denn dann wäre hier unser Bruder schlecht dran oder die, die körperlich leiden, die behindert sind. Ich weiß, dass in einer Gemeinde in Berlin es schwere Probleme gibt, weil man das verkündigt. Jeder, der glaubt, muss geheilt werden und wer nicht geheilt wird, glaubt nicht. Es sind fast nur noch junge Leute da. Ich habe das gerade am Sonntag vor 8 Tagen erlebt. Die Älteren können sich kaum noch halten. Wenn sie nicht gesund werden, werden sie gemieden. Stellen Sie sich mal vor, was dann zu den körperlichen Belastungen noch für psychische Probleme dazukommen. Ich darf noch mal sagen, wir dürfen auch damit rechnen, dass Gott heilen kann. Aber er muss es nicht. Gott, so hat es mal jemand gesagt, hat nicht nur ein Gesundheitsministerium, er hat auch ein Erziehungsministerium. Hebräer 12 heißt es nicht da, dass Gott einen jeglichen Sohn erzieht, züchtigt, sonst wären wir Bastarde. Ich will kurz noch einflechten, gibt es nicht in dem Philipperbrief seitens des Apostels Paulus einen Hinweis auf den Epaphroditus, der todkrank wurde. Warum? Weil er Jesus bezeugte. Um des Zeugnisses für Jesus Christus willen ist er todkrank geworden. Dann hat sich allerdings auch Gott erbarmt. Und dem Hiob hätten alle frommen Menschen der damaligen Zeit die Hände auflegen können. Er wäre nicht geheilt worden, weil er um der unsichtbaren Mächte willen von Gott zugelassen, Satan für eine bestimmte Zeit überlassen wurde. Sie merken, das ist ein vielschichtiges Problem. Aber Gott möchte, dass wir innerlich heil werden. Und ich habe es gestern schon gesagt, entweder er verändert die Verhältnisse, kann heilen, aber entscheidend ist, er verändert unsere Einstellung zu den Leidensproblemen. Ich habe das selber erfahren. Ich habe jetzt noch gelesen, wie ein junger Mann in der ehemaligen UdSSR um des Glaubens willen, Jahre inhaftiert war und wie er da auch einen Groll hatte Gott gegenüber und fragte, wozu, warum. Und er dann den Frieden Gottes erfuhr, als er innerlich sich diesem Gott und seiner Führung überließ. Er wurde innerlich heil und getröstet. Und wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, dürfen wir eine seelische Heilung erfahren. Allerdings warne ich auch vor vielen falschen Methoden heute. Ich denke gar nicht an diese extremen aus dem Osten importierten Methoden einer transzendentalen Meditation, all der Yoga-Methoden, all dieser Dinge, wo den Menschen eine seelische Heilung zugesprochen wird. Es gibt auch viele Christen, die bis an den Rand all dieser etwas kritischen Methoden herankommen. Wir dürfen wissen, nach Jesaja Kapitel 53, fürwahr, er hat unsere Leiden auf sich genommen, er trug unsere Krankheiten, die Strafe liegt auf ihm. Wir brauchen nicht mehr um der Sünden willen büßen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und Petrus greift diese Stelle noch einmal auf in 1. Petrus 2, Vers 24. Da heißt es, auf dass wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir dürfen in Christus eine Heilung erfahren, die nach Pfingsten anders beschrieben wird als vorher. Es ist etwas so Wunderbares, wenn Sie Ihre Stellung in Christus kennenlernen, mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt. Sie sitzen schon dort oben, nach Kolosser Kapitel 3. Wussten Sie das schon? Sie sitzen im Glauben dort oben schon, wo Christus sitzt. Und dieser auferstandene Herr will nach Epheser Kapitel 1, darum bittet Paulus, sich so offenbaren, dass in uns die Kraft der Auferstehung wirksam wird. Darf ich Sie mal fragen, gibt es mehr als dies der göttlichen Natur teilhaftig zu werden? Darum bittet Petrus in 2. Petrus 1 von Vers 3 an, die allergrößte Verheißung, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden, seiner Kraft, seiner Fülle, seinem Leben. Ich mache Ihnen da Mut, da mal zuzupacken im Glauben. Dann bewältigen wir Vergangenheits- und Gegenwartsprobleme. 1. Thessalonicher 5, 23, 24, ich habe es heute Morgen als Segensgruß zum Schluss gelesen. Der Gott des Friedens, nicht der Gott der Probleme, der Aggression, der Gott des Kampfes, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, ganz. Also nicht nur wie bei Möbeln, die furniert sind, nicht? Durch und durch, auf das Geist, Seele und Leib. Wir sind eine Ganzheit. Von diesem Gott des Friedens bewahrt werden. Und getreu ist er, dieser Gott, der uns bewahrt bis auf den Tag seiner Parousie, seiner Ankunft. Heil im umfassenden Sinne ist mehr als Heilung. Denn es geht primär um unser Seelenheil, um die Errettung, um Erlösung. Ich habe ein Heftchen bekommen von einem Pastor, der hier in der Nähe in Karlsruhe so einen wunderschönen Tempel da gebaut hat. Nur Krankenheilung. Ich freue mich, wenn ein Mensch im echten Sinne glauben kann. Aber denken Sie daran, dass der Feind auch heilen kann. Und denken Sie, dass auch manches psychologisch begründet werden kann. Im körperlichen Bereich, immer da, wo etwas zu sehen, zu schauen ist, kann der Feind alles imitieren. Aber was kann er nicht? Unsere eigene Errettung und Erlösung nicht. Und die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, kann Satan nicht kopieren. Da müssen wir ansetzen. Heil ist mehr als Heilung. Gott kann Heilung auch schenken, wenn es im Plane Gottes liegt. Ich sage nochmal, 1. Petrus 2, Vers 24, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist eine Tatsache. Was machen wir mit göttlichen Tatsachen? Nehmen wir sie im Glauben an oder gehen wir mit Zweifel da heran? Der Geist Gottes will uns das aufschließen, dass wir so frei von unnötigem Ballast der Vergangenheit unser gegenwärtiges Leben leben können? Sind sie frei von Zwängen, von der Schuld, von einer unnötigen Belastung dadurch, dass Satan sie verklagt oder wenn auch Menschen sie verklagen? Wenn sie in Christus geborgen sind, Vergebung haben, wenn sie wissen, das Blut Jesu hat sie reingewaschen, wenn sie wissen, sie sind ein Kind Gottes, kann niemand und nichts mehr sie verklagen. Ist doch wunderbar. Ja, sie gucken mich so an, als ob ich wer weiß, woher käme. Das steht doch in der Bibel, oder? Sie lesen doch die vielen Stellen. Jetzt müssen sie sich doch freuen, in Lob und Dank einstimmen. Lobe den Herrn, meine Seele. Es geschieht in charismatischen Kreisen ja sehr viel Lob und Anbetung. Davon können wir was lernen. Nur habe ich manchmal leider auch da den Eindruck, vieles geschieht seelisch. Wenn sie es glauben, dann ist ihr ganzes Leben Lob und Dank. Und es muss sich im Alltag beweisen und nicht nur in solchen Stunden hier. Ob der gesagt hat, ist jemand in Christus durch Paulus, ist er eine neue Kreatur? Ob der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, der in uns lebt, ob das eine erfahrbare Kraft ist? Ich spreche noch darüber, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ach, ich meine, das wären so herrliche, wunderbare Schriftzeugnisse. Das kann Ihnen kein Politiker, kein Pädagoge, Psychologe, keiner, der in diesem Leben eine Position einnimmt, vermitteln. Das hören Sie auch in den Massenmedien nicht. Das lesen Sie kaum in der Zeitung. Bei uns mal Leserbriefe. Doch, da bin ich recht erstaunt, was hier im Schwabenland schon mal, da wo ich jetzt wohne, in die Zeitung kommt. Das war bei uns in meiner früheren Heimat, ich komme aus Nordhessen, aus dem Waldecker Land, nicht so. Das ist schon schön. Aber in der Regel erfährt man das leider nicht. Darum forschen Sie in der Schrift, prüfen Sie, ob sich das so verhält. Das Zeugnis hat nämlich Paulus den Beröern ausgestellt, die in Beröa forschten. Vergangenheitsbewältigung bedeutet, dass wir in der Gegenwart getrost leben können und dass wir in die Zukunft hineinschauen dürfen, weil wir eine Perspektive haben. Ich möchte Gott schenken, dass wir in diesen Tagen, auch hier auf der Langensteinbacher Höhe, in diesen göttlichen Ordnungen mehr heimisch werden und im Glauben wandeln. Wir dürfen dem Herrn dafür danken. Amen.
Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das war unser Hochzeitstext mit meiner Frau bei der grünen, bei der silbernen und bei der goldenen Hochzeit. Und heilet alle deine Gebrechen, auch teilweise übersetzt mit Krankheiten. Ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht, obwohl ich meinte, das stimmt ja nicht, alle Gebrechen, so viel gibt es in der Gemeinde heute noch. Da kommt Bruder Arthur Muhl vor 3 Jahren oder 4 Jahren bei der Brüderkonferenz. Und wie er so immer, wer ihn kennt, weiß, Brüder, der Schriftgelehrten und so weiter, und er macht eine Pause. Deine Gebrechen, das sind all die Dinge, die uns noch heute hindern, Christus ähnlicher zu werden. Das wäre nicht aufgegangen.
Ja, hier wollte ich dazu sagen. Ja, sehr gut, danke, ja.
Wollen wir stille werden zum Gebet. Jesus Christus gestern, Jesus Christus heute und in alle Ewigkeit. Wir leben in der Zeit und wir leben in dieser Welt. Lieber Vater, wir dürfen dir danken, dass du unser Schöpfer bist. Und wir wollen dir danken, dass du in deinem Sohn Jesus Christus in die Zeit eingegangen bist und dass du in der Zeit eine Erlösung bestätigt hast für jeden von uns. Das haben wir deutlich als dein Wort gehört. Und wir bitten dich, mach du durch deinen Geist dieses Wort lebendig. Dass wir dieses Wort mit hineinnehmen in unseren Alltag, mit hineinnehmen in unsere Verhältnisse. Und du weißt, dass gerade diese Verhältnisse sehr oft die Ursache von den Problemen sind. Herr Jesus, dass wir es lernen, auf dich zu schauen. Und die Ursache vieler Probleme ist die Schuldfrage. Ja, lieber Vater, es hat am Anfang Gemeinschaft mit dem Geschöpf und dir gegeben. Und diese Gemeinschaft ist zerbrochen am Ungehorsam, an der Schuld. Und jetzt dürfen wir eins wissen, dass diese Gemeinschaft wiederhergestellt ist und wird. Herr Jesus, du hast die Gemeinschaft zwischen dem Vater und uns wiederhergestellt. Und dafür wollen wir dir danken. Und du wirst sie allumfassend wiederherstellen. Das dürfen wir glauben. So wollen wir dir danken für dein Wort und es wie die Berührerchristen in unserem Herzen bewegen, ob es sich also verhielte. Und Herr Jesus, dich bitten, dass du hinter deinem Wort stehst und hinter diesem Wort auch in unser Leben hineinwirkst. Wir danken dir. Amen.